Gunther Hirschfelder. Europäische Esskultur. Geschichte der Ernährung von der Steinzeit bis heute. Viele Menschen achten mehr denn je darauf, was sie essen. Kein Wunder, gibt es doch gute Gründe, Pestiziden und Massentierhaltung, globalen Nahrungsmittelkonzernen und der allgegenwärtigen Werbung zu misstrauen. Dabei sind wir heute in der glücklichen Lage, eine Wahl zu haben. Das war nicht immer so. Von Wurzeln über vergorene Fischsoße bis hin zu Mehlersatz. Unsere Vorfahren haben sich im Laufe ihrer Geschichte schon die verschiedensten Dinge einverleibt, um satt zu werden. Und doch ging es dabei nie nur um die reine Nahrungsaufnahme. Das Essen hat Menschen zusammengeführt und voneinander abgegrenzt, sie gesund oder auch krank gemacht, Verträge besiegelt und Regierungen beschäftigt. Die folgenden Blinks zeigen in einem kulinarischen Ritt durch die Jahrtausende, wie die jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse die Ernährung bestimmt haben und umgekehrt. Blink Nummer 1. Die Herausbildung der menschlichen Intelligenz hängt eng mit der Ernährung zusammen. Kaum etwas ist für uns so geheimnisvoll und so interessant wie das Leben der Menschen in früheren Zeiten. Was haben sie getan, was gedacht und eben auch, was gegessen? Komm mit auf unsere kleine kulinarische Zeitreise und lass uns gleich mal 2 Millionen Jahre in die Vergangenheit sausen. Damals, in der Altsteinzeit, wanderten die Vorfahren der heutigen Menschen in Gruppen umher. Dabei aßen sie alles, was sie als essbar erkannten. Pflanzenknollen, Früchte, Nüsse, Samen, Sprösslinge, Insekten, gelegentlich rohes Fleisch. Einen entscheidenden Wandel dieser Gewohnheiten bewirkte die Beherrschung des Feuers. Diese Entwicklung vollzog sich regional zu unterschiedlichen Zeiten. Im südlichen Afrika nutzten Menschen bereits vor 1,5 Millionen Jahren Feuer. Die ältesten Funde aus Europa und Asien sind dagegen nur 300.000 Jahre alt. Die Zubereitung der Nahrung mittels Feuer hatte mehrere evolutionäre Vorteile. Das nahrhafte Fleisch wurde besser verdaulich, Parasiten wurden abgetötet und es war kein immenser Kauapparat mehr nötig. So entstanden Kapazitäten für eine Ausdifferenzierung des Großhirns. Entscheidender aber war ein anderer Aspekt. Das Feuer brachte eine zeitliche Trennung von Sammeln und Verzehren der Nahrung mit sich. Statt wie zuvor herumzustreifen und das Gefundene beiläufig in den Mund zu stecken, fand sich die Gruppe nun nach dem Sammeln zusammen, um gemeinsam die Nahrung zuzubereiten und zu essen. Wissenschaftler sprechen von einer sozialen Verzehrsituation, welche die Kommunikation und damit die Entwicklung von Intelligenz entscheidend beförderte. Eine andere Umstellung der Ernährung brachte die Klimaveränderung der letzten Eiszeit mit sich. Die allgemeine Abkühlung führte zu einem deutlichen Rückgang der pflanzlichen Nahrung, sodass die Jagd wichtiger wurde. Die gemeinsame Jagd erforderte ein hohes Maß an gruppeninterner Kommunikation und Planung und damit Intelligenz. In dieser Zeit setzte sich der Homo sapiens endgültig durch und verdrängte oder absorbierte die anderen Humanoiden, zum Beispiel den Neandertaler. Gegen Ende der Eiszeit perfektionierten die Menschen zudem die Technik des Fisch- und Vogelfangs, um die anstrengende und gefährliche Jagd auf Großwild zu ersetzen. Zu dieser Zeit vollzog sich der wohl wichtigste Umbruch der menschlichen Lebensweise, die Sesshaftwerdung. Blink Nummer 2. Klimatische Veränderungen wandelten die Ernährung und begünstigten die Entstehung von Zivilisationen. Mit der Sesshaftwerdung entstanden völlig neue Formen der Nahrungsbeschaffung, in erster Linie der Feldbau. Dies geschah keinesfalls von heute auf morgen. Viel wahrscheinlicher ist, dass der Mensch das Prinzip des Aussehens eher zufällig entdeckte und dann begann, periodisch an bestimmte Orte zurückzukehren, um zu ernten. Diese bequeme Art und Weise der Nahrungsversorgung nahm dann einen immer größeren Stellenwert ein, bis schließlich der dauerhafte Verbleib an einem Ort sinnvoller wurde als die nomadische Lebensweise. Nach den Jahrtausenden des Fleischverzehrs während der Eiszeit kam es so zu einer Rückkehr zu einer vegetarisch geprägten Ernährungsweise. Vor allem die beiden Getreidesorten Emmer und Einkorn setzten sich durch und lieferten die Grundlage für die Breinahrung, welche in dieser Periode vermutlich dominierte. Wissenschaftler vermuten, dass die Menschen damals im Verlaufe weniger Jahrhunderte deutlich kleiner und schwächer wurden. Evolutionär gesehen glich die Nahrungskonstanz, die der Getreideanbau mit sich brachte, die sinkende Versorgung mit tierischen Proteinen jedoch offensichtlich aus. Im Laufe der Zeit ermöglichte die Domestizierung von Schwein, Rind, Schaf und Ziege dann wieder eine stabilere Proteinzufuhr. Vor etwa 6000 Jahren sah sich die sesshaft gewordene Menschheit dann erneut zu einem Strategiewechsel bei der Nahrungsbeschaffung gezwungen. Diesmal war die Ursache eine rapide Abnahme der Niederschläge. Im Verlauf weniger Generationen wandelte sich die Siedlungsstruktur. Aus vielen verstreuten kleinen Siedlungen wurden größere Ansammlungen an den großen Flussläufen. An Indus, Euphrat, Tigris und Nil entstanden auf diese Weise soziale Bedingungen, wie sie bis dahin vollkommen unbekannt waren. Fruchtbarer Boden stand nicht mehr unbeschränkt zur Verfügung. Unter diesen Bedingungen bildeten sich relativ schnell komplexe Sozialsysteme heraus, welche den Zugang zum lebensnotwendigen Wasser für die Felder organisierten. Auch der Schutz vor periodisch wiederkehrendem Hochwasser erforderte eine neuartige gesellschaftliche Koordination. Jene neuen Sozialstrukturen wurden aufgrund der enormen Bedeutung des Wassers als Hydraulic Civilizations bezeichnet. Diese entstehenden Hochkulturen stellten alle bisherigen Formen menschlichen Zusammenlebens hinsichtlich ihrer Komplexität in den Schatten und leiteten damit eine neue Epoche der Menschheitsgeschichte ein. Im nächsten Blink werden wir sie kennenlernen. Blink Nummer 3. In den ersten Hochkulturen hatte das Essen eine zentrale gesellschaftliche Funktion. Die neuen Hochkulturen führten zu einer bis dahin ungekannten Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Maßgeblich hierfür war neben der Entwicklung der Schrift durch die Sumerer die zunehmende Produktivität in der Landwirtschaft, womit wir wieder beim Essen wären. Die Kontrolle über die Ernährung war ein wesentlicher Faktor für die Stabilität dieser hierarchischen Gesellschaften. So enthielten Verteilungslisten aus dem alten Ägypten die genauen Rationen an Getreide, die den Einwohnern aus den königlichen Getreidesilos zur Verfügung gestellt wurden. Kinder erhielten 10 Liter Gerste monatlich, Männer je nach Tätigkeit 40 bis 60 Liter, Frauen die halbe Portion ihrer Männer. Die königlichen Kornspeicher waren zentral platziert, was deren herausragende Bedeutung für die Aufrechterhaltung der hierarchischen Ordnung belegt. Zudem spielte das staatlich rationierte Getreide die Rolle eines allgemeinen Tauschmittels, da die Geldwirtschaft zu dieser Zeit noch kaum verbreitet war. Die Getreidenahrung wurde durch Fischfang und selbst angebautes Gemüse ergänzt. Außerdem gab es bereits eine Art gebrautes Bier, Dattelsirup und Sauerteig. Diese bedeutende Neuentwicklung fand vielfache Verwendung. So soll es im alten Ägypten ein Brot mit einer Vertiefung in der Mitte für Gemüse oder Ei gegeben haben. Eine Frühform der Pizza. Nach Schätzungen stimmen die Nährwerte der damaligen Kost ziemlich genau mit den aktuellen Richtlinien der Vereinten Nationen überein. Nicht nur die zentral gesteuerte Verteilung sorgte für die große Bedeutung der Nahrung in den Hochkulturen. Auch bei Ritualen und Zeremonien stand sie meist im Mittelpunkt. So fand sich die ägyptische Oberschicht zu Opferfesten in Tischgemeinschaften zusammen. Lud der Pharao ein, tafelten bis zu 61 solcher Tischgemeinschaften. Neben dem Schmaus wurden dabei große Mengen Brot und auch ein wenig Fleisch den Göttern geopfert. Bei diesen Festessen gab es eine strenge Sitzordnung, welche die Rangordnung im gesellschaftlichen Gefüge repräsentierte. Das gemeinsame Essen und Trinken hatte somit eine starke soziale Bedeutung, es zementierte die gesellschaftlichen Verhältnisse. Unsere Zeitreise hat uns nun bis an den Ursprung der Antike geführt. Auch bei den alten Griechen und Römern gab es kulinarische Neuerungen, wie wir sehen werden. Blink Nummer 4. Griechen und Römer brachten ursprünglich orientalische Essgewohnheiten nach Europa. Der zunehmende Handel im Mittelmeerraum wurde zum Auslöser gigantischer Entwicklungssprünge in einigen Regionen. In wenigen Jahrhunderten wandelten sich zum Beispiel die geostrategisch vorteilhaft liegenden griechischen Stadtstaaten von unbedeutenden Ansiedlungen zum Zentrum der antiken Welt. Allen voran die ewigen Konkurrenten Athen und Sparta. Durch die intensiven Handelsbeziehungen mit den mediterranen Nachbarreichen gelangte die gesamte Warenvielfalt der bisherigen Hochkulturen in die aufstrebenden griechischen Stadtstaaten, darunter auch Nahrungsmittel aller Art. Was die Ernährung betrifft, beruhte die griechische Kultur auf den orientalischen Gebräuchen, entwickelte diese aber entscheidend weiter. So wird zum Beispiel der Ursprung des antiken Garum in Griechenland vermutet, einer Art vergorener Fischsoße, die sowohl in der Küche der alten Griechen als auch später bei den Römern eine enorm wichtige Rolle spielte. Die Würzsoße gehörte für Jahrhunderte zu fast jedem Gericht. Vor allem in den relativ wildarmen Regionen Griechenlands war sie der wichtigste Eiweißlieferant für die einfache Bevölkerung. Neu war auch das Aufkommen kommerzieller Gaststätten. Diese Entwicklung trug sicherlich der griechischen Regierungsform Rechnung, welche erstmals einen substanziellen Teil der männlichen Bevölkerung zu Protagonisten des öffentlichen Lebens und damit öffentliche Orte für Debatten notwendig machte. So entwickelte sich das Symposium als geregelter Umtrunk unter Männern, welcher die sozialen Bande zwischen den männlichen Akteuren der griechischen Demokratie formte und festigte. Schließlich waren es die Römer, die viele Neuerungen der Griechen in die gesamte damals bekannte Welt trugen. Das Römische Reich hatte sich immer stark an den griechischen Stadtstaaten orientiert. Selbst als die Griechen schon lange politisch bedeutungslos geworden waren, übernahm das Römische Reich mit den künstlerischen, architektonischen und philosophischen Sichtweisen der früheren Großmacht auch viele der Essgewohnheiten und exportierte diese als römische Kultur nach Afrika, Asien und Europa. Ein wichtiger Wandel ist jedoch den Römern zu verdanken und prägte in der Folge nachhaltig die europäische Kultur. Aßen die alten Griechen noch hauptsächlich geschlechtergetrennt, bildete fortan die Familie den Rahmen für die Mahlzeiten. Blink Nummer 5. Im Mittelalter entstand eine tiefe Kluft zwischen Osten und Westen, auch in der Esskultur. Als im Jahre 395 das Römische Reich nach einem halben Jahrtausend globaler Dominanz in zwei Hälften zerfiel, nahm auch die Esskultur verschiedene Wege. Während das Oströmische Reich mit der Hauptstadt Konstantinopel die römisch-mediterrane Kultur weitgehend beibehielt und den wachsenden Wohlstand fortentwickelte, ging es mit dem Weströmischen Reich bergab. Die sich ausbreitenden germanischen und keltischen Stämme destabilisierten das Reich. Zentralmacht und Städtewesen erlebten einen Niedergang. Das hatte unter anderem die Folge, dass die ausgefeilten römischen Wassersysteme verfielen. Die Qualität des Trinkwassers in den Städten nahm dramatisch ab. In vielen Regionen kam es deshalb zu einem massiven Bevölkerungsrückgang. Auch die Ernährung veränderte sich. Einerseits wurden mehr Tierprodukte als je zuvor gegessen. Andererseits kam es zu periodischen Hungersnöten, die bis zu einem Viertel der Gesamtbevölkerung dahinrafften. Insgesamt zerfiel die ausdifferenzierte antike Gesellschaft in West- und Mitteleuropa in eine relativ amorphe Phase, die mit stetigem Mangel zu kämpfen hatte. Um Konstantinopel dagegen entwickelte sich die antike Esskultur weiter. Die zentrale Rolle von Fischsoße und Olivenöl blieb erhalten, dazu erweiterten fernöstliche Gewürze das Geschmacksspektrum. Arme wurden von staatlichen und kirchlichen Einrichtungen mit Essen versorgt, ein im Westen utopischer Zustand. In beiden Kulturräumen blieben Mahlzeiten jedoch ein wichtiges Politikum. Die legendäre Tafelrunde des König Artus zum Beispiel war nicht nur dem Namen nach, sondern in der Tat eine gemeinsame Mahlzeit. Die sogenannte Schwurfreundschaft unter Männern bedeutete, dass man sich gegenseitig in Zeiten der Not und im Kampf beistand. Sie wurden durch ein gemeinsames Mahl besiegelt. Wer mit wem aß, war also alles andere als zufällig. Die Tafelrunde etwa, welche nicht nur König Artus unterhielt, war Ausdruck eines bindenden vertraglichen Verhältnisses. Erst gegen Ende des Mittelalters übernahmen schriftlich kodifizierte Verträge zunehmend die Rolle der Tafelrunden. Ebenso strukturierte die christliche Kirche sowohl im Westen als auch im Osten die Nahrungsaufnahme durch komplexe Regeln, etwa mit der Einführung von Fasten, Fleisch und Freitagen. Indem die Kirche solchermaßen den Alltag der Bevölkerung prägte, demonstrierte sie permanent ihren Machtanspruch. Blink Nummer 6. Der Kolonialismus der Neuzeit erweiterte die Nahrungspalette der Europäer. Und schon sind wir in der frühen Neuzeit angelangt, wiederum eine Zeit bedeutsamer Veränderungen in Europa. Konstantinopel wurde von den Osmanen erobert, während die Renaissance Mittel- und Westeuropa eine bislang neue kulturelle und wissenschaftliche Blüte bescherte. Die Reformation führte zu konfessionellen Kriegen, schuf Askese und Strebsamkeit als neue Wertorientierung und ebnete damit der Aufklärung den Weg. Die durchgreifendsten Veränderungen für die Ernährung aber brachten die Entdeckung der Seefahrer und der aufkommende Kolonialismus mit sich. Jede Menge bislang völlig unbekannter Lebensmittel fanden den Weg nach Europa. Aus dem arabischen Raum und Äthiopien kam der Kaffee. Er setzte sich als Getränk des aufstrebenden Bürgertums durch, das sich bald in den zahlreichen Kaffeehäusern von Paris, Wien und London traf. Das neue Modegewürz Zucker passte dazu hervorragend. Lustigerweise setzte sich dieser Trend in Skandinavien nicht durch. Dort wurde der Kaffee noch für lange Zeit gesalzen. Eine weitere entscheidende Neuerung war die Kartoffel. Im 16. Jahrhundert noch misstrauisch beäugt, stieg sie in den darauffolgenden Jahrhunderten zur grundlegenden Zutat der europäischen Küche auf. Missernten beim Getreide ließen die ertragreiche Knolle im 18. Jahrhundert endgültig zum Grundnahrungsmittel aufsteigen, was besonders die arme Bevölkerung vor Hungersnöten bewahrte. Auch bereits bekannte Lebensmittel standen nunmehr in einem völlig neuen Ausmaß zur Verfügung. So wurden exotische Gewürze, die lange Zeit eine fast unbezahlbare Kostbarkeit waren, durch die massiven Importe aus den Kolonien plötzlich der breiten Masse zugänglich. Insbesondere der Pfeffer avancierte in dieser Zeit von einem seltenen Luxusgut zum Standardgewürz. Bis heute sind Salz und Pfeffer die Basis des europäischen Gewürzregals. Die Kartoffel wiederum brachte noch etwas ganz anderes mit sich. Ihr flächendeckender Anbau führte zum massiven Anwachsen des Schnapsbrennerhandwerks. Das Getreide des Mittelalters war für diesen Prozess zu wertvoll gewesen. Die Kartoffel aber warf genug Ernte ab, um einen Teil auf das Brennen zu verwenden. So kam in der Neuzeit das Schnäpschen nach der Mahlzeit auf, bis heute ein elementarer Bestandteil der europäischen Esskultur. Blink Nummer 7. Die aufkommende Industrialisierung bewirkte eine tiefgreifende Ausdifferenzierung der Ernährungssituation. Der neue Reichtum, der zum großen Teil anderen Völkern geraubt wurde, trug dazu bei, die europäische Gesellschaftsstruktur erneut grundlegend zu verändern. So waren die immensen Einkünfte aus dem Handel mit Kolonialwaren ein Faktor, der dem Bürgertum seinen Aufstieg ermöglichte. Die Konflikte zwischen altem Adel, neuem Bürgertum und armer Mehrheit führten bald zu einem Ereignis, das Europa erschüttern sollte, der Französischen Revolution. In ihrer Folge führte die aufkommende Industrialisierung zur Vernichtung der Grundlage bäuerlicher Selbstversorgung und eine neue Schicht der Armen entstand, das Proletariat. Statt ihr eigenes kleines Stück Land zu bearbeiten, mussten diese bitterarmen Proletarier nun für wohlhabende Bürger in den entstehenden Fabriken schuften, unter unmenschlichen Bedingungen. 14-Stunden-Tage und Kinderarbeit waren die Regel, der Lohn reichte kaum zum Leben, das Leben wurde vollständig dem Takt der Maschinen angepasst. Eine strikte Trennung von Arbeitszeit und Freizeit sowie Arbeitsplatz und Heimstatt war die Folge, das Leben wurde von der Stechuhr getaktet. Statt gemeinsam mit der Familie um einen Tisch zu sitzen, musste nun hastig am Arbeitsplatz gegessen werden, teils ohne die Arbeit zu unterbrechen. Eine normale proletarische Mahlzeit bestand in Zeiten der Frühindustrialisierung um 1800 bis 1850 aus nicht mehr als einer Scheibe Schwarzbrot, ein paar Kartoffeln und Salz, an guten Tagen mit ein wenig Butter, dünnem Kaffee oder Wasser. Die geringe Quantität und fehlende Vielfalt der Ernährung, insbesondere der gravierende Proteinmangel, führten in vielen Arbeiterfamilien zu Mangelerscheinungen. Die enorme Belastung und der günstige Kartoffelschnaps trieben zudem nicht wenige in den Alkoholismus. Die Lebenserwartung in manchen Industriestädten fiel beträchtlich. Gleichzeitig verschwanden traditionelle Lebensformen in den industriellen Zentren nahezu vollständig. Der Wandel war mitunter so radikal, dass das herkömmliche agrarische Versorgungssystem zunächst ohne Ersatz wegbrach und die explodierenden Städte durch gefährliche Nahrungsengpässe ging. Bezüglich der Ernährung war die Gesellschaft also grob dreigeteilt. Das Industrieproletariat aß sowohl qualitativ als auch quantitativ enorm schlecht. Die ländliche Bevölkerung bewahrte sich durch Selbstversorgung eine relativ gute Ernährung, diese war jedoch wie früher periodischen Schwankungen unterworfen. Das Bürgertum und die neureichen Kapitalisten waren dagegen die Profiteure des neuen Systems. Sie genossen eine Versorgungssicherheit und Vielfalt wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Blink Nummer 8. Die fortschreitende Industrialisierung beendete den Hunger in Europa, schuf aber auch neue Probleme. In unserem Schnelldurchlauf durch die Zeiten nähern wir uns langsam wieder der Gegenwart. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nämlich bildeten sich Verhältnisse heraus, die uns vertraut erscheinen. Die fortschreitende Industrialisierung brachte große gesellschaftliche Konflikte mit sich, führte jedoch auch dazu, dass endlich die große Mehrheit der Menschen genug zu essen hatte. So verzehnfachte sich zwischen 1850 und 1913 die Güterproduktion auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Die vorher regelmäßig auftretenden Hungersnöte verschwanden aus Mittel- und Westeuropa, die Bevölkerung des alten Kontinents verdoppelte sich. Dank fallender Preise und steigender Reallöhne konnten auch Proletarier an der neuen Konsumkultur teilhaben. Zudem führten Neuerungen im Transport, in der Konservierung sowie in der Synthetisierung von Zusatzstoffen zu einer nie gekannten Verbreitung von Lebensmitteln. Durch wissenschaftliche Methoden der Tierzucht vervielfachten sich die Fleisch- und Milcherträge, was den Anteil tierischer Proteine an der Ernährung stetig steigen ließ. Gleichzeitig vereinheitlichten neue Produkte wie zum Beispiel Maggi deutschlandweit die Kochkultur. Regionale Eigenheiten verschwanden. Den durchschlagenden Erfolg verdankte das neue Einheitsgewürz einem ebenfalls neuen Kulturphänomen, der massenhaften und aggressiven Werbung. Der wirtschaftliche Fortschritt führte jedoch auch zu neuen gesundheitlichen und ökologischen Problemen. Der flächendeckende Einsatz von Kunstdünger sowie die allerorts anfallenden industriellen Abwässer verunreinigten dramatisch die Böden und das Wasser. Ungezählte Schornsteine verpesteten mit ihren ungefilterten Ausstößen die Luft. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte traten massive, dauerhafte Umweltbelastungen auf. Und noch ein Problem zeigte sich schon damals, welches uns noch heute beschäftigt. Die neuen Anbau- und Herstellungsmethoden steigerten zwar die Menge der verfügbaren Lebensmittel enorm, deren Qualität nahm jedoch deutlich ab. Neue Krankheitsbilder wie Vitaminmangel, Fehl- und Überernährung waren die Folge. Schließlich jedoch kam der blanke Hunger zurück nach Europa, mit den beiden furchtbaren Weltkriegen des 20. Jahrhunderts. Blink Nummer 9. Die Kriegszeiten brachten den Mangel zurück nach Mitteleuropa und die Ernährungspolitik. Bereits vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte die deutsche Agrarproduktion kaum Schritt halten können mit dem massiven Bevölkerungswachstum. Somit kam es unmittelbar nach Kriegsbeginn zu Nahrungsengpässen. Der Staat versuchte dem zu begegnen, indem er verordnete, Ersatzprodukte zu entwickeln und beispielsweise Mehl mit Kartoffelflocken oder Kohlrüben zu strecken. Erstmals in Deutschland wurde der Lebensmittelmarkt staatlich reguliert und rationiert. Diese Maßnahmen konnten jedoch nicht verhindern, dass eine zunehmende Mangelernährung um sich griff. Ein Grund dafür war die Priorisierung der Versorgung des Heeres und der kriegsrelevanten Wirtschaft. So war der Durchschnittsdeutsche infolge der desaströsen Versorgungslage am Ende des Ersten Weltkriegs 20% leichter und 3 cm kleiner als zu Beginn des Krieges. Noch weiter gingen die Nationalsozialisten. Sie instrumentalisierten die Ernährungspolitik von Beginn an als zentrales Werkzeug der Politik und später auch als Waffe. Ein Reichsvollkornbrotausschuss hatte zum Beispiel die Aufgabe, die Bevölkerung mit gesundem Vollkornbrot zu versorgen, allerdings nur die arische. Der nationalsozialistische Staat verfolgte die kontrollierte, effiziente und gesunde Ernährung der als arisch definierten Bevölkerung. Im Gegenzug setzte er den Hunger als politisches Kampfmittel gegen den Feind ein. Insbesondere in Osteuropa war das gezielte Verhungernlassen der lokalen Bevölkerung ein weit verbreitetes Mittel zur Schaffung neuen Siedlungsraums für Deutsche. Auch Kriegsgefangene, Juden und andere unliebsame Bevölkerungsteile ließen die Nazis gezielt in Lagern verhungern. Blink Nummer 10. Vor allem in Westeuropa revolutionierte der steigende Wohlstand nach dem Krieg die Esskultur. Hunger und Mangel, unter denen weite Teile der europäischen Bevölkerung in den Kriegsjahren litten, waren mit dem Ende des Krieges keineswegs überwunden. Besonders im zerstörten Deutschland blieb die Versorgungslage noch Jahre nach Kriegsende kritisch. Lebensmittel blieben bis in die 1950er Jahre rationiert, Schwarzmärkte blühten. Dabei wirkte sich die Spaltung des Landes in die Einflusszonen des Westens und der Sowjetunion auch auf die Ernährungssituation aus. Die Westbevölkerung erhielt von den Besatzern Nahrungslieferungen, was im Osten nicht geschah. Die Sowjetunion hatte im Krieg so viel Zerstörung erfahren, dass die Versorgung der eigenen hungernden Bevölkerung zunächst Priorität hatte. In den Folgejahren zeigten die unterschiedlichen Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme im kapitalistischen Westen und im kommunistischen Osten ihre Wirkung. Im Osten wurden regionale Gerichte zunehmend ersetzt durch standardisierte Versorgung nach Planvorgabe. Statt der Mahlzeit am heimischen Tisch wurde das Kantinenessen zum Standard für weite Teile der Bevölkerung. Im Westen dagegen gab es die sprichwörtliche Fresswelle. Dank des Wirtschaftswunders konnten sich viele Menschen nach den entbehrungsreichen Nachkriegsjahren endlich wieder gutes und reichliches Essen leisten. Lange vermisste Lebensmittel waren plötzlich nahezu grenzenlos verfügbar, insbesondere Fleisch und Importwaren. Innerhalb weniger Jahre vervierfachte sich auch der Konsum von Luxuswaren wie Zigaretten und Alkoholika. Auch Frauen hatten daran zunehmend Anteil. Der steigende Wohlstand in Westeuropa veränderte die Esskultur auf vielfache Weise. Diverse Küchengeräte, der Kühlschrank und die Gefriertruhe revolutionierten Zubereitung und Lagerung. Tiefgekühlte Frischkost ersetzte die geräucherten, eingelegten oder gepökelten Varianten der Haltbarmachung. Fertigprodukte nahmen einen immer größeren Platz in der heimischen Küche ein. Dem neuen Massenkonsum entsprachen die aufkommenden Supermärkte. Die Ware wurde nicht mehr über die Ladentheke gereicht, sondern vom Kunden selbst eingesammelt. Dadurch bekamen Markennamen und attraktive Verpackungen plötzlich eine herausragende Bedeutung. Der wachsende Wohlstand großer Bevölkerungsteile in Westeuropa setzte zudem eine bisher unbekannte Reisewelle in Gang, die zu einer nachhaltigen Durchmischung der europäischen Esskulturen führte. Auch die Art und Weise, wie gegessen wurde, durchlief einen tiefgreifenden Wandel. Nach der flächendeckenden Verbreitung des Fernsehers in den 60er Jahren wurde der Bildschirm quasi zum Haupt der Tafel und verdrängte vielerorts die familiäre Tischkultur. Blink Nummer 11. Die letzten Jahrzehnte brachten eine nie gekannte Vielfalt mit sich und damit eine neue kulturelle Verunsicherung. Nach 2 Millionen Jahren unaufhörlichen Wandels der Esskultur und dramatischer Krisen schien nun, zumindest in Westeuropa, ein nahezu paradiesischer Zustand erreicht. Eine effiziente Massenproduktion versorgte die Bevölkerung ausreichend mit Lebensmitteln. Und, ebenso wichtig, eine Phase politischer Stabilität ermöglichte den ungestörten Genuss der Produkte. Und doch wich die allgegenwärtige Fortschrittsgläubigkeit der Nachkriegszeit in den 70er Jahren aufkommenden Zweifeln. Zunächst wurde vielen Menschen bewusst, dass der Reichtum Westeuropas nicht das Ende des globalen Hungers bedeutete, sondern im Gegenteil auf der massiven Ausbeutung und dem Mangel in weiten Teilen der Dritten Welt beruhte. Zudem begann die aufkommende Ökologie- und Verbraucherschutzbewegung, die Konsequenzen der industriellen Lebensmittelproduktion zu hinterfragen und setzte damit nach und nach einen kulturellen Wandel in Gang. So ist zum Beispiel in Westeuropa zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte der Fleischkonsum trotz wachsenden Wohlstands rückläufig. Die 80er Jahre trugen mit neuen Leitprodukten dem gesellschaftlichen Druck zur Selbstoptimierung Rechnung. In der Folge avancierte sogenanntes Functional Food zum neuen Trend. Nahrung, die wie der zahnreinigende Kaugummi neben der Sättigung weitere Funktionen verspricht. Mit diesen Neuerungen ging eine massive Zunahme von allgegenwärtiger und aggressiver Werbung einher, welche das Konsumverhalten nicht nur spiegelte, sondern neu erschuf. Auf eine abstrakte Weise kehrte dabei der Hunger nach Westeuropa zurück, Nicht Mangel, sondern die verzerrten Idealbilder der modernen Werbeindustrie brachten mit der Magersucht ein zuvor gänzlich unbekanntes Krankheitsbild hervor. Insgesamt gab es zu keiner Zeit weniger verbindliche kulturelle Normen für die Zubereitung und die Einnahme des Essens als in unserer Gegenwart. Dies schafft Freiheit, kann aber auch zu einer gewissen Orientierungslosigkeit führen. Als Reaktion darauf ziehen sich viele Menschen auf standardisierte Geschmacksinseln zurück, um ein Stück Stabilität zu bewahren. Mit allgegenwärtiger Werbung und aggressiv verbreiteten Idealkörperbildern hat der neue Wohlstand also nicht nur Gutes gebracht. Trotzdem haben wir heute so viel kulinarische Auswahl wie noch nie. Trau dich also ruhig öfter, deinen Geschmack zu erweitern und neue Gerichte auszuprobieren. Das waren die Blinks zu Europäische Esskultur von Gunther Hirschfelder. Die Kernaussage dieses Buches ist, dass was und wie Menschen gegessen haben, immer mit den Verhältnissen zusammenhingen, in denen sie lebten. Wenn wir also untersuchen, was in den verschiedenen Epochen auf den Tellern lag, erfahren wir viel über die Gesellschaft als Ganzes. Auch die Widersprüche unserer Zeit werden uns bewusst, wenn wir uns klar machen, woher unsere Lebensmittel kommen und wie sie produziert werden. Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff europäische Esskultur und sag uns, was du denkst.